Gemeinschaft. Als ich noch ein Kind war, das ist schon ein paar Tage her, und in den dunklen Keller gehen wollte, oder sollte, da habe ich manchmal ein Lied gesungen oder gepfiffen. Das hat ein bisschen dazu beigetragen, die Angst in der Dunkelheit zu überwinden. Und wie froh war ich, als ich dann endlich den Lichtschalter gefunden hatte und alles um mich herum hell erleuchtet wurde. Ähnlich geht es uns auch, wenn wir abends spät vielleicht noch auf den Straßen unterwegs sind. Wie sollen wir uns da orientieren, wenn es keine Straßenlaternen gäbe? Nun, hier in Hannover sind wir da ziemlich verwöhnt. Wenn ich in meiner Heimat in Knesebeck, einem Dorf von gut 3000 Einwohnern, abends manchmal unterwegs bin, dann ist das schon eher ziemlich dunkel dort. Nun, von den Schiffen wissen wir, dass sie sich bei Nacht an den Leuchttürmen orientieren. Meine Frau und ich fahren immer im Winter ganz gerne auf die Insel, Nordseeinsel Borkum. Vielleicht können wir das Bildchen mal anwerfen, Nils. Und dort gibt es mehrere Leuchttürme und einer, der dort auf dem Foto ist, ist der sogenannte Neue Leuchtturm. Dieser Leuchtturm, so habe ich nachgelesen, ist rund 60 Meter hoch und bis zu seiner Spitze führen rund 315 Treppenstufen. Im Urlaub kommen wir gerne daran immer wieder vorbei und sind schwer beeindruckt. Oben war ich allerdings noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Gott möchte, das ist mir zum Bild geworden, Gott möchte, dass auch seine Kinder wie Leuchttürme in der Nacht dieser Welt sind. Aber, und so habe ich mich gefragt, was ist eigentlich, wenn wir selbst bedrückt sind oder in einer schwierigen Lebenssituation? Können wir auch dann noch als Lichter in dieser Welt scheinen? Und ich lese uns dazu einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 16, die Verse 23 bis 34 vor. Eine Geschichte, die die meisten wahrscheinlich kennen. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Paulus und sein Mitarbeiter Timotheus sind unterwegs auf ihrer zweiten Missionsreise ins griechische Philippi gekommen und hatten dort das Wort Gottes verkündet. Und das hatte zur Folge, dass man sie schließlich ins Gefängnis warf. Lukas schreibt, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Herr unser Gott, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch dein gutes Wort uns abholst, wo wir stehen und uns ansprichst. Gib du uns ein Wort, das zu Herzen geht. Amen. Liebe Geschwister der Landeskirchlichen Gemeinschaft, liebe Gäste, ich möchte unseren Text heute Nachmittag einmal ganz anders angehen, als wir das wahrscheinlich normalerweise kennen und wir auch in unserer Gemeinde tatsächlich am letzten Sonntag bei der Konfirmation behandelt haben. Da lag der Schwerpunkt sozusagen auf diesem Wunder, wie Gott die Fesseln löst, wie Gott die Gefängnismauern öffnet und den Kerkermeister zum Glauben führt. Ich möchte heute Nachmittag mit Ihnen aber einmal diese Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Und so lautet mein erster Punkt heute Nachmittag: Gott loben in dunkler Nacht von der Leuchtkraft des Evangeliums in unserem Leben. Ich möchte also unseren Fokus sozusagen heute weniger auf den Kerkermeister als auf die beiden Mitarbeiter Paulus und Silas richten. Nun, die Lichter auf dem Leuchtturm der Insel Borkum, so habe ich nachgelesen, haben eine Reichweite von etwa 45 Kilometern. Aber diese Reichweite haben sie nur, weil sie eben sehr hoch, nämlich etwa 60 Meter Höhe angebracht sind und eine starke Leuchtkraft besitzen. Und da stellt sich die Frage: Wie können wir als Christen eigentlich Leuchtkraft fürs Evangelium entwickeln, sodass die Menschen in unserer Umgebung etwas davon spüren, wenn sie mit uns in Kontakt kommen? Woran können andere das merken? Sind Christen, so habe ich mich gefragt, vom Typ her eigentlich fröhlicher als andere Menschen? Nun, dies scheint nicht automatisch der Fall zu sein. Zumindest hat dies der Philosoph Friedrich Nietzsche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu seinen Lebzeiten den Eindruck bekommen und über die Christen und ihren Glauben folgendermaßen beurteilt: Die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. So Nietzsche. Was hätte diesen Mann, der übrigens in einem Pfarrhaus aufwuchs und nach seiner Konfirmation ein kirchliches Internat besuchte, was hätte ihn wohl davon überzeugen können, dass Christen sehr viel Grund zur Freude haben? Wenn ich einmal die Bibel aufschlage, dann begegnet mir das Motiv der Freude tatsächlich an vielen Stellen. Und vielleicht ist das kein Zufall, besonders in dem Brief, den der Apostel Paulus später an die Gemeinde in Philippi schrieb. Jene Stadt also, von der auch Lukas in seiner Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus und sein Mitarbeiter Silas dort im Gefängnis war. Freut euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Paulus wird nicht müde, diesen Aufruf zur Freude gerade in diesem Brief an die Philipper zu wiederholen. Doch das bedeutet nicht, dass es im Leben des Apostels Paulus immer alles nur freudevoll verlief. Friede, Freude, Eierkuchen, so wie man das manchmal so ein bisschen salopp formuliert, dass dieser Mann immer gut drauf war, dass er sowas wie dunkle Stunden gar nicht kannte. Nein, man muss sich nur einmal die Mühe machen, die anderen Paulusbriefe, ich persönlich mag den zweiten Korintherbrief, das ist für mich der persönlichste Brief des Apostels Paulus, reinzuschauen, und da ist dann plötzlich von sehr dunklen Stunden die Rede, von Situationen, wo er das andeutet, dass er einen Brief an die Korinther unter Tränen geschrieben hat. dass er Stunden kannte, in denen er und seine Mitarbeiter am Leben buchstäblich verzagten, dachten, das ist jetzt das Ende, und manches andere mehr. Und kennen wir nicht selbst auch solche Stunden, wo wir Gottes Handeln mit uns überhaupt nicht mehr verstehen? Ich muss jetzt morgen einen Besuch machen bei einer ehemaligen Kirchenvorsteherin, die plötzlich mit einer knallharten Diagnose konfrontiert wurde. 65 Jahre alt. Und jetzt sieht es so aus, als ob das Ende nicht mehr fern ist. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Und vielleicht kennst du oder ich auch solche Situationen. Und ich könnte Ihnen tatsächlich ein Lied davon singen, wo ich selbst auch in meinem Dienst vor Jahren einmal total mutlos am Boden zerstört war, so dass ich dachte, ich kann meinen Dienst keinen Tag länger fortsetzen. Paulus und Silas im Kerker. Zuvor hatten sie noch mutig evangelisiert in der Stadt Korinth. Und Gott hatte ihr Zeugnis beglaubigt, hatte ihnen Vollmacht geschenkt, eine Frau mit einem Wahrsagegeist befreit von ihrem Dämon. Aber dann gab es einen Aufruhr in der Stadt und sie hatten die beiden gefangen genommen und in den Kerker geworfen. Nun saßen sie da. Und darauf möchte ich hinaus. Ich glaube, dass Gott seine Kinder manchmal in die Tiefe führt, wo sie durch Gottes Gnade mitten in der Dunkelheit eine außerordentliche Leuchtkraft für Jesus entfalten können. Dies scheint mir übrigens auch das Geheimnis vieler verfolgter Gemeinden in dieser Welt zu sein. Trotz Bedrängnis, nicht selten auch Gefängnis und Folter, entfalten äußerlich schwache, elende Christen hin und wieder eine Leuchtkraft für Jesus, indem sie trotz aller Anfeindungen und Nöte sich zu Jesus als ihrem Herrn bekennen. Könnten wir Paulus und Silas einmal fragen, woher sie Kraft bekamen, Glaubenslieder mitten in der Nacht in ihrem finsteren Loch anzustimmen? Sie würden uns wahrscheinlich verwundert anschauen und vielleicht sinngemäß sagen: Wisst ihr, glaubt nicht, dass wir besondere Glaubenshelden sind. Vielmehr waren wir in jenen Tagen, wo wir die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Retter, den Menschen in Philippi nahebringen wollten, ziemlich deprimiert. Denn die heidnische Bevölkerung hatte sich gegen uns verschworen und uns ins Gefängnis geworfen, besser gesagt in ein finsteres Loch. Und dort saßen wir nun als Boten Christi, gebunden an Füßen und Händen, in den Block getan, sehr schmerzhaft, ohnmächtig, hilflos und mutlos. Aber dann haben Silas und ich, oder umgekehrt, dann haben wir uns gegenseitig Mut zugesprochen. Wir haben das Geheimnis christlicher Bruderschaft ganz neu für uns entdeckt. Wir haben entdeckt, was wir als Mitarbeiter aneinander haben. Dass Gott uns in dieser schwierigen Situation zusammengestellt hat. Dass wir gemeinsam durch dick und dünn gehen dürfen. Was ist das für ein Geschenk, wenn eine Gemeinde oder Gemeinschaft das lernt? Wir gehören zusammen. Und wir nehmen nicht nur dann Anteil aneinander, wenn wir loben. Wir lachen nicht nur zusammen, sondern wir teilen auch Leid zusammen. Und wir erinnern uns daran, dass unser Gott, der Gott Israels, seine Macht immer wieder in solchen Situationen gezeigt hat, wo es den Anschein hatte, als sei Gottes Volk am Ende, als sei alles aus und vorbei. Ich glaube, auf diesem Hintergrund ist das auch ein ganz besonderes Geschenk, wenn du eine Schwester, einen Bruder hast, mit dem oder der du beten kannst, wenn du ganz unten bist, dass du das nicht alles nur in dich hineinfressen musst, dass du nicht alleine bist auf dem Weg des Glaubens. Das ist unendlich wichtig. Und damit komme ich zum zweiten heute Nachmittag: Gott loben in dunkler Nacht, im Gedenken an seine wunderbaren Taten. Ich habe das schon angedeutet, wie gut es ist, einen Bruder oder eine Schwester in Christus zu haben, mit dem man seine Sorgen und Nöte teilen kann. Jemanden, der uns auch dann zur Seite steht, wenn Zweifel an unserer Seele nagen und wir ganz mutlos sind. Ich denke, dass den Lobgesängen in der Nacht nicht selten die Erfahrung echter, gelebter Bruderschaft vorausgeht, so wie bei Paulus und Silas. Und das gilt natürlich ganz genauso für Schwestern im Herrn. Vermutlich waren die beiden anfangs ziemlich deprimiert, sodass sie gewiss nicht daran dachten, ihren missionarischen Einsatz jetzt mal eben unter den Gefängnisinsassen fortzusetzen. Aber dann, so stelle ich es mir vor, dann im Gefängnis erinnern sie sich an Gottes Heilstaten im Laufe der Geschichte mit seinem Volk Israel. Paulus und Silas, und vielleicht haben sie uns da etwas voraus, haben sehr intensiv mit dem Wort Gottes gelebt. Sie haben das, was wir das Alte Testament nennen, in nicht unerheblichen Portionen auswendig gekonnt. Das gilt besonders für eine ganze Reihe von Psalmen. Und wie gut, dass sie so vertraut mit dem Wort Gottes waren und ganz sicher zahlreiche Psalmen und auch andere Verheißungen auswendig kannten. Vielleicht erinnerten sie sich jetzt auch an einzelne Stücke aus dem Buch des leidgeprüften Hiob, wo es einmal heißt, dass Gott selbst im Leiden wörtlich Lobgesänge in der Nacht schenken kann. Hiob 35. Denken wir wieder an den Leuchtturm, der seine ganze Leuchtkraft vor allem in der Dunkelheit der Nacht entfaltet. Ihr Lieben, kann es sein, dass Gott uns auch darum manches Leiden zumutet, um unseren Glauben von falschen Motiven zu reinigen und seine Leuchtkraft zu stärken? So erinnert Jakobus die glaubende Gemeinde in der Bedrängnis: Selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Einige Ausleger vermuten übrigens, dass Paulus und Silas in jener Nacht die sogenannten Hallel-Psalmen, das sind die Psalmen 113 bis 118, einige davon kommen auch in der Passanacht vor und haben wir in der Gemeinde auch am Gründonnerstag, als wir Passa und Abendmahl miteinander gefeiert haben, gesungen bzw. gebetet. Juden können diese Psalmen oft auswendig. Darin heißt es unter anderem: Lobt den Namen des Herrn, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Hilflosen aus dem Schmutz. Und hier erinnern sich diese beiden Männer an die Hilfe Gottes, welche die Psalmbeter in der Vergangenheit erfahren hatten, und sie richteten ihren Blick neu aus auf Gott, der doch auch heute noch dieselbe Kraft, dieselbe Macht hat. Und so mögen sie auch Worte aus Psalm 118 gebetet haben: Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Mir fällt auf, dass das Volk Israel oftmals Lobgesänge angestimmt hat, die wir auch in der Bibel finden, nachdem es Gottes wunderbares Handeln erlebt hatte. Vielleicht am bekanntesten der Lobgesang Moses und Israels im Anschluss an das Schilfmeerwunder in 2. Mose 15. Aber wenn wir genau hinschauen, ist es in unserer Geschichte anders. Hier üben sich Paulus und Silas darin, Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben mit diesen Psalmen, obwohl die äußeren Umstände ziemlich aussichtslos erscheinen. Und ich meine, dabei helfen ihnen die auswendig gelernten Psalmengebete. Ich bin mir ziemlich sicher, eine Bibel hätten sie dort nicht mit reinnehmen können. Aber das, was sie im Herzen hatten, was sie gelernt hatten, darauf konnten sie jetzt zurückgreifen. Und manch einer von uns hat sicher schon diese Erfahrung gemacht, dass Gott ihm in einer äußerst schwierigen Lage an einen bestimmten Bibel- oder Liedvers erinnert hat, der ihn aufgerichtet hat. Mir selbst ist es vor Jahren einmal so gegangen, da ist mir die letzte Strophe aus dem Lied Jesus meine Freude in den Sinn gekommen. Und ich habe sie aufgeschlagen, ich habe sie gelesen. Einmal und nochmal: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duldig schon ihr Spott und Hohn. Dann geht es sinngemäß weiter: Ist Jesus auch im Leid? Das ist vielleicht keine Liedstrophe für jeden Tag. Aber in dieser Tiefe hat diese Liedstrophe mir persönlich damals etwas von Gottes Gnade und Güte und Trost aufgeschlossen, wofür ich sehr dankbar bin. Und vielleicht haben Sie ja auch so einen persönlichen Lieblingsvers oder Liedstrophe, die sie aufgerichtet hat oder die sie auch schon gerne an andere in schwierigen Situationen weitergegeben haben. Und damit das dritte und letzte: Gott loben in dunkler Nacht, überwältigt von seinem Handeln an uns und durch uns. Lukas notiert in seiner Apostelgeschichte an dieser Stelle nur kurz: Und die Gefangenen hörten sie. Diese kurze Bemerkung weist darauf hin, dass Lobgesänge in der Nacht, wenn sie der Herr schenkt, eine ganz besondere Leuchtkraft in dieser Welt haben, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Nun, es gibt zahlreiche Zeugnisse aus der Zeit der frühen Jesus-Anhänger, die mit einem Loblied auf den Lippen den Märtyrertod starben. Diese frühen Zeugen Jesu entfalten eine enorme Leuchtkraft fürs Evangelium vom Reich Gottes. Wir machen uns ja heutzutage oft viele Gedanken, wie wir Menschen zum Glauben einladen können. In einem Angebot hat Rainer vorhin gesprochen. Und wir spüren, dass wir da häufig auch auf Granit stoßen. Das kann manchmal ganz schön entmutigend sein, zu sehen, wie die Gemeinden schrumpfen, dann Mitgliedern verlieren. Doch ihr Lieben, lassen wir uns davon nicht entmutigen. Suchen wir die Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern und erinnern wir uns an Gottes wunderbares Handeln an seinem Volk Israel. und an den Menschen, die im Laufe der Missionsgeschichte aus den Völkern dazugestoßen sind, bis heute. Da gab und da gibt es immer wieder Rückschläge, ja, Niederlagen, ja. Aber wir dürfen es auch Gott sei Dank erleben, wie Einzelne, nicht selten infolge von erschütternden Erlebnissen, wie sie der Kerkermeister von Philippi erfahren hat, dann doch innerlich angerührt und offen für den Glauben sind. Heute Morgen hat hier vorne eine ehemalige Konfirmandenmutter gestanden und das bezeugt, wie jemand sie eingeladen hat zu einem Glaubenskurs, der schon am nächsten Tag beginnen sollte. Zunächst fühlte sie sich ein bisschen überrumpelt. Und doch hatte sie Gott vorbereitet. Und sie kam und sie ist heute Mitarbeiterin und lädt andere dazu ein. Überwältigt von Gottes Handeln an und durch uns. Und manchmal, damit möchte ich schließen, manchmal gebraucht Gott uns, liebe Geschwister, gerade dann, wenn wir es am allerwenigsten für möglich halten. Hatte nicht unser Herr zu Paulus, als er bei einer anderen Gelegenheit einmal der Verzweiflung nahe war, gesagt: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig? Und so wünsche ich auch uns, dass Gott dir und mir Strahlkraft, Leuchtkraft, wie immer sie das nennen wollen, fürs Evangelium, eine Liebe zu ihm und zu seinem Sohn Jesus Christus schenkt und dass wir andere noch mitnehmen dürfen auf diesem Weg des Heils, den der Kerkermeister nach jener Nacht beginnen konnte. Ich wünsche euch, ob es euch gut geht oder ob ihr gerade sehr angefochten seid, diese Nähe unseres Gottes und immer wieder ein Lied ins Herz und auf die Lippen. Amen.